Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu diesem Bibelstudium. Heute Abend mit dem Text ab 1. Timotheus 6, Vers 1. Darf ich bitten, dass jemand vorliest, einmal bis Vers 2. Wir gehen so Abschnitt für Abschnitt vorwärts heute Abend.
Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, die die Wohltat empfangen.
Danke. Wir müssen den größeren Zusammenhang sehen, wieder neu verinnerlichen. Der erste Timotheusbrief hat als Absicht Unterweisung, die Unterweisung, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Das schreibt ja der Apostel in Kapitel 3, Verse 14 und 15, das repetieren wir wieder einmal zwischendurch. Darf ich bitten, Sven?
Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.
Danke. Also, das Verhalten im Haus Gottes. Aber wir haben ja insbesondere ab Kapitel 5 gesehen, da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und wie die aussehen sollen. Wir haben gesehen in Kapitel 5, Vers 1, das Verhalten gegenüber einem älteren Mann. Dann gegenüber jüngeren Männern. Danach gegenüber älteren Frauen. Dann gegenüber jüngeren Frauen. Danach haben wir einen sehr langen Abschnitt studiert mit wunderbaren Belehrungen, die Gottes Weisheit gerade in sozialen Dingen aufzeigen. Belehrungen über das Verhalten gegenüber Witwen. Und auch da wird unterschieden zwischen verschiedenen Arten von Witwen. Zum Beispiel die ausgeprägteste, das ist die, die niemand hat und völlig vereinsamt ist. Und da wird genau erklärt, wie man sich da verhalten soll, aber auch, wenn jemand verwitwet und da ist eine lebendige Verwandtschaft da, wie das dann aussehen soll. Weiter haben wir gesehen, ab Vers 17, da geht es um das Verhalten gegenüber Ältesten in der Gemeinde, also führen in der Gemeinde, die einen guten Dienst tun. Aber es wird dann auch in den Fokus gebracht, wie es aussieht, wenn Älteste eben versagen in ihrer Aufgabe. Und schließlich jetzt Kapitel 6, Vers 1, da geht es um das Thema Knechte. Es ist hier das griechische Wort doulos, das bedeutet Knecht, aber auch Sklave. Und da sind wir bei einem sehr dunklen Thema angelangt, Sklaverei. Das war im Römischen Reich völlig normal. Nur so als Beispiel, der erste Korintherbrief im Neuen Testament. Er richtet sich an eine Gemeinde, wo viele aus ganz unterschiedlichen Schichten zum Glauben gekommen sind. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, in Korinth waren 60% der Bürger Sklaven. Und das bedeutete im Römischen Reich damals, die waren aus der Sicht des Römischen Reiches Ware, keine Personen. Reine Handelsware. Aber man muss dann eben auch betonen, das bedeutete nicht für alle das gleiche Los. Ein Sklave konnte in diesen Stand kommen durch Geburt, wenn seine Eltern schon Sklaven waren. Er konnte dazu kommen durch Kriegsgefangenschaft. Es konnte aber auch sein, durch Verschuldung. Es konnte aber auch sein durch Menschenhandel. Aber es gab dann auch Sklaven, denen ging es echt gut. Die wurden eigentlich mit allen Ehren in einem Haushalt versehen und wurden gut behandelt. Kost und Logis war frei. Das war gewissermaßen ihr Lohn. Aber die konnten dann eben doch auf einem Grundstück leben von einem reichen Herrn, also in einem gehobenen Umfeld, wo es nicht einfach elend war. Aber es gab dann solche, die lebten absolut im totalen Elend. Also man muss sehen, es gibt die ganze Bandbreite. Und nun, interessant, der Apostel Paulus spricht nicht Herren an, sondern die Knechte. Vers 1, alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Was auffallen muss, Paulus rechtfertigt nicht die Sklaverei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Neuen Testament wird nicht gesagt, Sklaverei ist eine tolle Sache. Aber es werden hier Christen angesprochen aus den verschiedenen sozialen Schichten und da kamen eben auch Sklaven zum Glauben. Und nun, was eben auch wichtig ist, das Neue Testament macht nirgends einen Aufruf zur Revolution. Also einen Aufruf, um die führende Klasse im Römischen Reich zu stürzen. Das wäre dann die Idee gewesen später von Karl Marx im 19. Jahrhundert. Er hat eine Theorie der Revolution und des Umsturzes auf die Beine gestellt, ganz systematisch und philosophisch durchdacht. Und das hat Auswirkungen gehabt. Das hat dazu geführt, dass das 20. Jahrhundert und jetzt auch das 21. zu einem Zeitalter der Revolution wurde. Ich habe mal versucht, so zu systematisieren, die Anzahl von Revolutionen im 20. Jahrhundert bis heute. Das ist eine Sensation. Ich weiß, der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, dass Revolutionen, also Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21, in der Endzeitrede, da sagt er, dass unter anderem Revolutionen ein Endzeitzeichen sein würden. Und Endzeit ist in der Bibel immer die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder aus der weltweiten Zerstreuung heimkehren würde, ins Land der Vorfahren, um den Staat wieder neu zu gründen. In dieser Zeit leben wir. Ab 1882, da hat die erste massive Rückwanderungswelle ins Land begonnen, nach fast 2000 Jahren Unterbruch ab dem Jahr 70 nach Christus. Und dann kam die zweite, die dritte Welle und so weiter. Und nun gibt es vielleicht Leute, die sagen, Revolutionen, wie können die ein Endzeitzeichen sein? Revolutionen gab es schon immer. Und wenn man dann zurückfragt, ja, wann? Ja, zum Beispiel die Französische Revolution, 1789, nicht wahr? Haben wir in der Schule gelernt, sehr ausführlich. Und kam aus dem aufklärerischen Denken heraus. Und dann weiter. The Glorious Revolution in England. Okay, weiter. Man merkt, die Leute stocken. So locker vom Hocker kommen die Revolutionen nicht. Ja, das ist auch verständlich. Aber man hat eben in der früheren Zeit nicht die Möglichkeit, eine Liste zu bringen von über 300 Revolutionen und Aufstände. Im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert. Also so eindrücklich. Und besonders erwähnenswert wäre dann die Revolution von 1917, als Lenin, der ja in der Schweiz war, mit dem Zug durch deutsches Gebiet fuhr und dann nach St. Petersburg, später Leningrad, da hat er die bürgerliche Revolution, die bereits im Februar 17 während des Ersten Weltkrieges ausgebrochen war, die hat er umgewandelt und zur kommunistischen Revolution gemacht. Und dadurch entstand dann in der Folge, in den folgenden Jahren, die Sowjetunion. Ein marxistisches Großreich, das Millionen von Menschen umgebracht hat in der weiteren Zeit und Millionen von Menschen brutal unterdrückt hat. Alles aufgrund der Idee von Karl Marx. Aber eben, wie gesagt, eine ganze Liste, die ich gebe einen Link an in meinem Buch, Leben wir wirklich in der Endzeit, 180 erfüllte Prophezeiungen, und da kann man das sehr einfach im Internet einsehen, diese über 300 Revolutionen. Aber Revolution ist etwas Schreckliches, weil dann gilt kein Recht mehr. Dann sind wir der Willkür der Menschen ausgesetzt. Und wenn eben noch ein Staat da ist, das kann schwierig sein mit manchen Regierungen, aber es ist nicht so, dass eine totale Willkür da ist. Eine teilweise, je nach Staat, aber nicht die totale. Und das ist etwas vom Schrecklichsten. Und die Bibel ruft niemals zur Revolution auf. Aber was wir hier sehen ist, die Gläubigen, die eben in diesem Stand als Sklaven oder Knechte waren, die werden aufgerufen, sich in dieser schwierigen Situation so zu verhalten, dass sie ein Zeugnis sein können. Das ist die Motivation hier. Wenn Paulus sagt, alle, die Knechte unter dem Joch sind, Kapitel 6, Vers 1, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Damit also die Menschen nicht sagen können, schau mal, das sind die Christen. Das sind die, die sagen, das ist richtig und das ist richtig und der Staat hat nichts zu sagen. Nein, er sagt, passt auf, ihr müsst darauf achten, der Name Gottes darf nicht verunehrt werden und die Lehre der Bibel darf nicht wegen eures Verhaltens verlästert werden. Das geht gar nicht. Und dann ist aber sicher noch interessant, 1. Korinther 7 dazu aufzuschlagen, wo der Apostel Paulus sagt, wenn ein Sklave die Möglichkeit hat, frei zu werden, was dann zu tun ist. Darf ich bitten, Sven, 1. Korinther 7, Verse 20 bis 24.
Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden? So lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es vielmehr. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, werdet nicht Sklaven von Menschen. Jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott.
Hier lernen wir den Grundsatz, wenn jemand zum Glauben kommt, dann kommt er zum Glauben in einer bestimmten Situation. Auch beruflichen, familiären Situation. Und jetzt weiß er, jetzt ist für mich alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und da könnte man auf die Idee kommen, jetzt müssen aber auch die Umstände neu werden. Und wenn ich da so in misslichen Umständen bin, also warum nicht eine Revolution gegen diese Kapitalisten? Ja, diese Leute, die das Geld lieben. Und hier sagt der Apostel Paulus, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Das bedeutet, studier nicht die ganze Zeit daran herum, wie es wäre, wenn alles anders wäre. Ja, weil das verzehrt einen. Also es kommt auch auf die Einstellung an, in der Situation, in der wir sind. Wenn man ständig darum herum studiert, es muss alles anders sein, dann kann man erst recht nicht glücklich werden. Ist schon genug schwierig. Aber dann sagt der Apostel Paulus, aber wenn es dann eine Gelegenheit gibt und Gott das auch so führt, dass man dir plötzlich die Freiheit anbietet, Dann musst du nicht sagen, ja, ich bin als Sklave berufen worden, ich muss da drin bleiben. Nein! Dann nimm die Gelegenheit wahr. Und dann erklärt er aber in Vers 22, denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein freigelassenes Herrn. Also denk daran, früher warst du ein Sklave der Sünde, ein Sklave Satans. Und durch die Bekehrung bist du nicht mehr unter der Herrschaft von Satan und du bist nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Und weiter sagt er dann aber auch die, die eben ja, das glückliche Los haben, nicht in diesem misslichen Stand als Sklave zu stehen, also wenn sie Freie sind, dann heißt es, ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Also die Freien, die sollen daran denken, sie gehören auch jemandem, vollständig, nämlich Christus. Allerdings, das ist dann das beste Los, was es gibt. Ich habe gesagt, es gab Sklaven, die hatten gute Herren und denen ging es wirklich gut und die wurden auch geehrt für das, was sie leisteten und anerkannt. Und gewissermaßen wie Familienmitglieder behandelt. Aber wenn man eben das ganze Leben Jesus Christus übergeben hat, dann ist man eben Eigentum von dem wunderbarsten Herrn. Der nach Jesaja 9, Vers 6 heißt, wunderbar, wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und dann erklärt der Apostel Paulus, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Also die Betonung ist, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Das ist ohne Artikel im Griechischen, darum die Betonung liegt auf dem Wort Preis. Der höchste Preis, der bezahlt werden kann, wurde für die bezahlt, die an den Herrn Jesus glauben. Nämlich das kostbare Blut Christi. 1. Petrus 1, Vers 18. Und dann wird aber noch gewarnt, werdet nicht Sklaven von Menschen. Das ist auch die Gefahr als Freie, dass wir uns ducken vor den Meinungen der Menschen, ja? Und auch vor den Ansichten in der Gesellschaft. Da sind wir keine Revolutionäre, wenn wir sagen, mit dieser Gendersprache mache ich nicht mit. Ja? Ich spreche nicht von Dozierenden, ganz bewusst nicht. Also gut, das muss ja jeder entscheiden, in welchem Umfeld und ja, wie die Situation ist. Ich spreche einfach für mich, weil ich so frei bin und in keiner Organisation und in keiner Schule und keine Uni irgendwie gebunden bin. Ich spreche von Dozenten. Und wenn es ausdrücklich eine Frau ist, dann auch eine Dozentin. Ja, aber werdet nicht der Menschen Sklaven. Daran müssen wir denken, da sind wir nicht Rebellen, sondern wir sind eben Freigelassene des Herrn. Ja, aber allgemein, wir betonen dann noch Vers 24, jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott. Also die Situation, in der wir sind, im Moment der Bekehrung, in Umständen, die wir vielleicht einfach nicht verbessern können, dann aber überlegen, diese Situation möchte ich ausnützen, um sichtbar zu machen, ich lebe in Gemeinschaft mit Gott, bei Gott. Und das ist das Anliegen. Das wurde also ganz falsch verstanden von Leuten, die etwa behaupten würden, das Neue Testament unterstützt die Sklaverei. Mitnichten. Und sie unterstützt auch nicht einen bösen Kapitalismus. Das können wir gerade zeigen mit 1. Timotheus. Wo maßregelt 1. Timotheus den bösartigen Kapitalismus? Ich habe nicht gesagt den Kapitalismus, sondern den bösartigen Kapitalismus. Ist nicht ganz das Gleiche.
1. Timotheus 6, Vers 10.
Ah, das kommt ja wie aus einem Maschinengewehr. 1. Timotheus 6, Vers 10, bitte.
Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, danach strebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Ja, also Karl Marx hätte mehr betont, der Besitz ist die Wurzel alles Bösen. Das Geld ist die Wurzel alles Bösen. Aber die Bibel sagt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Das ist nicht das Gleiche. Gott schützt das Privateigentum. Wie können wir das biblisch begründen? Gott will Privateigentum und er schützt es. Wo steht das?
9. und 10. Gebot.
Ja, kommt auch. So schnell die Antwort und so gut und so korrekt. Die 10 Gebote, 2. Mose 20. Und die 10 Gebote betonen, du sollst nicht stehlen. Und das ist der Schutz des Privateigentums. Gott will Privateigentum. Und da sehen wir dann auch weiter in der Geschichte Israels, das war ja nach dem Auszug aus Ägypten, nicht wahr? Da waren sie rechtlose Sklaven, die aus einer schrecklichen Zeit herauskamen, nämlich eine Art Shoah, das heißt ja Katastrophe, so sagt man auf Hebräisch, anstatt Holocaust, Shoah, das heißt Katastrophe. So nennen wir die Vernichtung von 6 Millionen Juden in Europa im 20. Jahrhundert. Aber in Ägypten schon, da hatte der Pharao angeordnet, dass alle Jungs, die geboren werden, müssen im Nil ertränkt werden. Und dann kam der Auszug aus Ägypten. Ein rechtloses Volk kommt zum Sinai, Gott gibt ihnen gute Gebote für ein geregeltes Leben, weil es ist schwierig, aus der Rechtslosigkeit plötzlich in die Freiheit zu kommen. Ja? Wie kann man mit der Freiheit umgehen? Das hat man ja schließlich auch nach der Wende, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989, hat man das Gorbatschow gesagt. Also hat ihm, das war von Israel her, Herr Gorbatschow, Sie haben etwas Ähnliches gemacht wie Mose, der uns aus Ägypten geführt hat. Sie haben auch Völker befreit vom Joch, aber Sie haben es unterlassen, ihnen eine Tora zu geben. Ein Gesetz. Nicht wahr? Freiheit ist gefährlich, wenn es dann ungebundene Freiheit wird. Man kommt leicht von einem Extrem ins andere. Und Gott hat Israel gute Gebote gegeben, um das Leben zu regeln und unter anderem, um auch das Privateigentum zu regeln. Du sollst nicht stehlen. Und dann ging das Volk Israel durch die Wüste ins verheißene Land und schließlich wurde das verheißene Land den 12 Stämmen aufgeteilt, zugewiesen und jede Familie bekam Grundbesitz. Jede. Privateigentum. Und das sollten die Familien bewahren und nicht einfach weggeben. Jede Familie sollte ihren Grundbesitz bewahren. Aber natürlich, es konnte sein, durch Feuerbrunst, das Haus brennt runter, durch Krankheit konnte jemand in schwere Nöte kommen und es war dann eventuell nötig, dass man Land verkaufte. Und dann hat aber die Tora auch schon festgelegt, man kann das nachlesen in 3. Mose 25, nach 50 Jahren muss alles Eigentum, das verkauft worden ist, muss wieder an die ursprüngliche Familie zurückkehren. Das ist das Jubeljahr, das Jahr der Befreiung, immer nach 50 Jahren. Und damit ist klar, je mehr das 50. Jahr nahte, desto mehr sanken die Bodenpreise. Klar, es gab dann Änderungen, weil man wusste, ja, vielleicht in 2 Jahren muss ich dem armen Mann, der mir das verkauft hat, alles wieder zurückgeben. Und das war eine Einrichtung, die war über den Kapitalismus und auch über den Kommunismus. Weit darüber. Warum? Also, jede Familie hatte Grundbesitz. Gott will Privateigentum. Aber diese Maßnahme verhinderte, dass es ungebändigt Großgrundbesitz geben konnte. Ja? Da konnte also nicht einer unbeschränkt alles aufkaufen, wie das heute gemacht wird, eine Firma nach der anderen, ja? Und die Kleinen, die gehen alle kaputt und die werden das nie mehr sehen. Ja? Aber da war es so, dass es war möglich, eine gewisse Expansion für eine Zeit, aber dann musste das wieder zurück. Also so wurde ein böser Kapitalismus wurde verhindert. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass verhindert wurde, dass ein rechtloses Proletariat entsteht. Karl Marx hat ja sehr viel gesprochen über das Proletariat. Das sind die verarmten Massen, die zum Beispiel in der Fabrik arbeiten, 16 Stunden oder noch mehr, fast nichts verdienen, und die Kapitalisten, die kriegen den Gewinn. Ja, aber dadurch, dass es eben wieder möglich war, zum ursprünglichen Besitz zurückzukehren, war verhindert, dass es eben immer mehr eine arme Unterschicht gibt, die völlig verelendet. Das sind Gottes Gedanken in der Bibel für das Volk Israel. Das muss man natürlich betonen. Wir können jetzt nicht die Tora nehmen und sagen, alle Völker sollen nach der Tora leben. Gott hat die Tora Israel gegeben. Aber darin sehen wir seine Gedanken und seine Grundsätze. Gott will Privateigentum, aber Gott hasst das, wenn man die Armen zertritt. Und darum wird hier auch gesagt, denn die Geldliebe, nicht das Geld, nochmals 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und noch ein Unterschied zu Karl Marx, hier steht nicht, denn die Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen. Ja, Karl Marx hat alles fokussiert auf etwas. Dem sagen wir Reduktionalismus. Also wenn man die Probleme der Welt auf ein Problem zurückführen will. Und das sieht man ständig in den weltlichen Philosophien. Ja? Dass eigentlich, es wird zurückgeführt auf ein Grundproblem. Ja? Im Feminismus und im Genderismus sagt man, das Grundproblem ist da im Zusammenhang mit diesem bipolaren Geschlechtern und der Rolle des Mannes und der Rolle der Frau. Und dann wird nur noch von dem gesprochen. Das ist Reduktionalismus. Und da verliert man den Blick für die anderen Probleme. Und bei Karl Marx auch Reduktionalismus auf das Thema Besitz. Und trotzdem, wie gesagt, es ist eine Wurzel alles Bösen. Alles Mögliche an Bösem kann aus diesen Dingen hervorkommen. Aber wir sehen, hier wird eben vom Neuen Testament her ein Riegel geschoben. Und wo jetzt im 1. Timotheusbrief wird Menschenhandel angeprangert? Sehr gut. 1. Timotheus 1, Vers 10. Ja, wir lesen es zusammenhangswegen ab Vers 8 bis 11. Siehst du, Sven?
Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Unheilige und Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für Menschenmörder, Hurer, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn es etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist.
Ja, da werden einige Dinge aufgezählt, die unsere Welt so traurig machen, wie sie ist. Ja, da wird nicht nur gesehen das Problem des Geldes, beziehungsweise der Geldliebe, sondern Gesetzlose. Das sind solche, die sich nicht um die Ordnungen und Gebote Gottes kümmern. Um das, was Gott als richtig und als falsch bezeichnet. Zügellose. Das sind solche, die die Ordnungen Gottes brechen und bewusst stürzen wollen. Gottlose, Sünder, Unheilige, Ungöttliche, Vaterschläger, Mutterschläger, Menschenmörder, Hure, Knabenschänder und dann heißt es Menschenräuber. Die Elberfelder CSV hat eine Fußnote oder Menschenhändler. Ja. Und das sind alles Dinge, die hier ganz scharf durch das Wort Gottes verurteilt werden, weil die machen unsere Welt so traurig, wie sie ist. Aber es ist nicht eine vollständige Liste. Die Bibel an anderen Stellen zählt noch viele, viele andere Dinge auf. Aber das fasst Paulus zusammen, wenn er dann sagt in Vers 10b, und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also, da kommt alles weitere, was eben gegen das Evangelium geht und gegen die gesunde Lehre. Ein Schlüsselbegriff, der jetzt gerade in Kapitel 6 für uns noch wichtig wird. Noch ein kleines Detail, wenn ich schon ein bisschen da als Exkurs zur Sklaverei und so weiter ausgeholt habe. Das Neue Testament lehrt, Gott will gerechte Löhne für Arbeitnehmer. Und ich meine, wenn wir das Thema hier haben, Knechte, dann geht es ja um das Thema ganz grundsätzlich Arbeitnehmer. Ich habe gesagt, Knecht, Doulos, kann sein völlig rechtlos oder sogar recht gut gestellt, sogar im Römischen Reich. Aber die Grundsätze, die hier aufgezeigt werden, das sind die Grundsätze, die auch gelten, überhaupt, wenn wir Arbeitnehmer sind. Und Gott will gerechte Löhne. Wo steht das im Neuen Testament?
Jakobus 5, Vers 4.
Das ist unglaublich. Wenn Sie irgendeine Frage stellen, die Stellen kommen. Ja, aber da steckt was dahinter. Fleißiges Bibelstudium. Ja, und wir müssen doch diese Antworten haben. Auch auf der Straße. Wenn man über solche Dinge spricht, kommt man schnell auf Themen und dann kann man sagen, was sagt die Bibel dazu? Jakobus, welchen Vers? Jakobus 5, oder? Ja. Jakobus 5, Vers 4. Ab Vers 1 werden die Reichen angesprochen. Und jetzt Vers 4, bitte.
Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der von euch vorenthalten worden ist, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn Zebaoth gekommen.
Ja. Also, hier wird ganz klar gesagt, Leute, die die Löhne nicht auszahlen, nicht weil der Arbeitgeber nicht mehr kann, das ist eine andere Situation. Es gibt Arbeitgeber, die kommen in die Situation, ja, die anderen Leute haben nicht bezahlt. Und dann, wie kann man dann selber bezahlen? Ja, das ist dann schwierig. Und so gibt es eben Konkurs, der unverschuldet ist, und es gibt Konkurs, der bösartig verschuldet ist. Und da sind natürlich Welten dazwischen, und beides heißt Konkurs. Und darum muss man gut unterscheiden. Aber hier wird gesagt, dass der Lohn vorenthalten worden ist. Und das Neue Testament sagt also, der Lohn dieser Arbeiter schreit zu den Ohren des Höchsten. Und hier wird Gott wie genannt?
Der Herr Zebaoth.
Ja, der Herr Zebaoth. Nicht wahr? Das ist der alttestamentliche Name Adonai Zebaoth. Und das bedeutet, was heißt Zebaoth?
Heerscharen,
ein anderes Wort, das in der NZZ auch vorkommen würde. Ja, ich meine, eben im heutigen Deutsch, Heerscharen.
Armeen,
ja. Zava ist die Armee auf Hebräisch. Zvaot und dann griechisch ausgesprochen Zebaot, weil das Neue Testament griechisch ist, oder ein hebräisches Wort, griechisch ausgesprochen. Zebaot heißt Armeen. Und dieses Wort Zvaot, Armeen, wird in der Bibel gebraucht für das Weltall, für alle Sterne. Also der Herr Zebaoth, das ist der, der das ganze Universum beherrscht und in seiner Hand hat. Und nicht nur unsere Sonne und die Planeten und die Monde, sondern die ganze Galaxie, in der wir leben. Und all die unzählbaren Galaxien des ganzen Universums. Er hat sie in der Hand. Er ist der Herr Zebaoth. Gewissermaßen der General über alle diese Heere. Die Sterne, wenn man sie nachts am Himmel sieht, denkt man, ein chaotisches Licht an mir. Mitnichten. Denn alle Sterne, die wir sehen können von Augen, die gehören zu unserer Galaxie und die sind in einem Spiral. In einer Spirale sind die ganz genau geordnet. Und dann gibt es wieder andere Galaxien. Und heute wissen wir, dass die wiederum geordnet sind in Haufen, Galaxienhaufen, und die wieder geordnet in Superhaufen. Und die Superhaufen, die lagern sich an offenen Vakuumblasen im Weltall. Und es gibt eine Ordnung bis nach oben, und der General über alles, das ist der Herr Zebaoth. Also das gleiche Wort Zebaoth wird auch gebraucht für die Armeen der Engel. Das heißt, die unsichtbaren Mächte des Jenseits, die sind alle wohlgeordnet in der Hand Gottes. Und dann wird das Wort Zebaoth auch verwendet für die Armeen dieser Welt. Weil Gott der Herr der Geschichte ist, hat er auch alle Armeen in seiner Hand. Und er kann auch genau die Grenzen setzen, da bis dahin und nicht weiter. Und auch die Divisionen der israelischen Armee werden genannt Armeen, Zebaoth. Ja, und dieser Herr, dem alles zu Diensten steht, zu ihm kommt es zu Ohren, der Lohn, wenn er vorenthalten wird. Gott will gerechte Löhne. Und das sehen wir übrigens auch im Zusammenhang mit Israel als Sklavenvolk in Ägypten. Sie haben zu Gott geschrien. Und dann hat Gott schließlich eingegriffen und Mose gesandt. Und die 10 Plagen gesandt. Also Gott greift spätestens rechtzeitig ein. Und so war es dort. Und Israel wurde befreit. Aber bevor sie aus Ägypten gingen, hat Gott gesagt, nachdem die Ägypter wirklich von diesen Katastrophen der 10 Plagen so genug hatten, die wünschen sich nichts mehr sehnlicher, als dass diese Sklaven endlich verschwinden. Aus Ägyptenland hinaus. Und dann hat Gott gesagt, und wenn ihr geht, dann sollt ihr von den Nachbarn einfordern, dass sie euch goldene Schalen geben und Silberschalen, alles am Besitz. Und dann rafft zusammen und die sind gekommen. Geht nur, da. Die haben riesige Schätze mitgenommen und das war die Lohnauszahlung für die gesamte Sklaverei, wo sie nichts bekommen haben. Gott will gerechte Löhne. Und was natürlich der Vorteil ist, dadurch hatten sie auch genügend Gold und Silber und auch roten Purpur und blauen Purpur und so weiter und Scharlach für die Stiftshütte, was sie dann Gott stiften konnten, als Hebopfer, 2. Mose 25, und hatten immer noch für sich genug. Ja, und hätte Gott eben die Sklaverei nicht zugelassen, dann hätten sie einfach Jahr für Jahr das Geld verschwendet und wären dann mit ziemlich leeren Händen aus Ägypten hinausgegangen. Aber Gott hat quasi das auf ein Bankkonto getan, für den richtigen Moment. Ja, also das so als kleiner Exkurs, um das Thema Sklaven biblisch in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Wir gehen zurück zu 1. Timotheus 6, aber da waren noch ein paar Fragen.
Also in Kolosser 4, Vers 1, da werden ja die Herren direkt angesprochen, dass sie richtig bezahlen müssen.
Schlagen wir auf, Kolosser 4, ja, Kolosser 3, ab Vers 22. Ich muss an dieser Stelle sagen, es ist eben nicht nur 1. Korinther 7, was über dieses Thema spricht, der Arbeitnehmer, sondern auch 1. Timotheus 6, wie wir wissen. Und dann weiter. Kolosser 3. Noch weiter. Epheser 6. Und weiter.
Johannes 5.
Johannes. Und sonst? Wo wird über das Thema noch gesprochen? Titus 2 und 1. Petrus 2. Also ganz viele Stellen. Und da haben wir natürlich noch in all diesen Stellen noch mehr Belehrungen zu dem Thema Arbeitnehmer und wie jetzt eben gerade vorgeschlagen wurde, auch Arbeitgeber. Wir lesen Kolosser 3 als Beispiel, Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 1, wie das Leandro gewünscht hat.
Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt.
Ja, also da sehen wir, hier werden nicht nur die Knechte angesprochen, ein Zeugnis zu sein, und sehr wichtig für Arbeitgeber heute, nicht als Menschengefällige, also dass man plötzlich fleißig wird, sobald der Chef die Halle durchschreitet oder das Büro. Und sobald er weg ist, ist die Stimmung wieder ganz anders. Ja, das geht gar nicht. Und sich bewusst sein, dass eben Arbeit ein Dienst ist für Gott. Ihr dient dem Herrn Christus. Das wäre auf Hebräisch Adonai Mashiach. Der Messias, Christus heißt der Messias. Der der Herr ist über allem. Das ist der Adonai Mashiach, der Herr Messias. Ihm dienen wir. Und das ist übrigens auch eine der großen Entdeckungen gewesen der Reformatoren, die im 16. Jahrhundert die Bibel wieder neu entdeckt hatten. Und sie haben viele Wahrheiten des Evangeliums ganz neu entdeckt. Rechtfertigung, aus Glauben allein, ohne Werke und so weiter. Aber sie haben auch entdeckt, Arbeit ist ein Geschenk von Gott. Und es ist eigentlich ein Dienst für Gott. Und da entstand der Ausdruck Beruf. Nicht Job, ist nicht das Gleiche. Beruf hängt zusammen mit Berufung. Also, Sie haben erkannt, die Arbeit, die wir tun, wenn wir zum Beispiel Schreiner sind oder Automechaniker, ist ein Dienst für Gott ist ein Gottesdienst. Dann hat man natürlich eine ganz andere Einstellung zur täglichen Arbeit. Und das erklärt auch, warum es übrigens, jetzt geschichtlich gesehen, im 16. Jahrhundert mit den reformierten Ländern so aufwärts ging. Die Leute waren plötzlich motiviert zu arbeiten. Und dann sind ja etwas später sind dann manche nach Amerika rübergegangen, und zwar speziell USA, Kanada. Andere aus nicht reformierten Ländern, die sind auch rübergegangen, nach Brasilien, Argentinien, Chile und nach Mexiko und so weiter. Und Lateinamerika, warum ist Lateinamerika so arm und Nordamerika so reich geworden? Das war ursprünglich eben, weil man motiviert war im Norden durch die wiederentdeckten Wahrheiten, Arbeit ist ein Beruf. Und wenn ich Farmer bin, dann möchte ich diese Arbeit als Dienst für Gott tun. Und viele, die rübergegangen sind, gottesfürchtige Leute aus Europa, nach Pennsylvania und so weiter, gerade aus der Schweiz und so, ja, weil die dachten, oh, Pennsylvania, das sieht aus wie die Schweiz. Dann gingen sie dorthin. Und auch anderswo natürlich, ein Dienst für Gott. Und darum ging es mit Nordamerika wirtschaftlich so rauf, dass nachher das Problem der Geldliebe dazu kam. Das ist dann historisch wieder etwas anderes. Traurig und elend. Aber diesen Unterschied muss man sehen. Keine Motivation in dieser biblischen Art für die Arbeit, das führt in der Folge auch zu Armut. Ja? Und so hat sich das geschichtlich eben entwickelt, aber das war diese Erkenntnis, Arbeit muss ein Beruf sein, muss ein Dienst sein für Gott. Ja, jetzt gehen wir zurück zu 1. Timotheus 6. Nachdem wir gesehen haben, zum Beispiel in Kolosser 4, aber auch in anderen Stellen, die ich erwähnt habe, da werden auch die Herren, die Arbeitgeber angesprochen und wird gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Jetzt Vers 2, 1. Timotheus 6, Vers 2. Lies du nochmals, Sven.
Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, die die Wohltat empfangen.
Ja, jetzt gibt es natürlich nicht nur Sklaven, die zum Glauben gekommen waren, sondern es gab eben auch Leute, die waren in der Position als Großgrundbesitzer, die eben auch Knechte hatten. Die kamen auch zum Glauben. Und das sind dann eben gläubige Herren. Aber da zeigte sich dann der große Unterschied. Wenn wir in diesem Zusammenhang noch denken an, was wir jetzt nicht erwähnt haben zu diesem Thema, ich habe 6 Stellen erwähnt, ja? 1. Korinther, Epheser, Kolosser und so weiter, aber nicht Philemon. Der Philemonbrief behandelt das Thema von einem Sklaven, der abgehauen ist. Und das war dramatisch im Römischen Reich. Da war die Sache für den Richter klar. Das gibt Todesstrafe. Onesimus, sein Name heißt nützlich, ein fauler Mann, ist abgehauen aus Kolossä, heutige Westtürkei, das zum Römischen Reich gehörte. Und irgendwie kam er dann in Rom mit Paulus, der in der Gefangenschaft war, zusammen. Und hat sich bekehrt. Und jetzt haben wir das Problem. Ein abgehauener Sklave, das römische Recht sagt Todesstrafe, der kommt zum Glauben und jetzt. Paulus schreibt aus der Gefangenschaft diesen wunderschönen kleinen Brief an Philemon. Und er erklärt, ich bin Vater geworden. Er sagt, ich habe hier in Gefangenschaft einen Sohn gezeugt, Onesimus, der dir einst unnütz war. Also das war ein Fauler. Solche Sklaven gab es eben auch. Richtig faule, unbrauchbare Leute. Aber der hatte den Namen Onesimus, nützlich. Und dann sagt Paulus, ich schicke ihn dir zurück. Und jetzt wird er dir nützlich sein. Aber wenn ich ihn dir zurückschicke, dann ist er jetzt nicht mehr einfach dein Sklave, sondern er ist jetzt dein Bruder im Glauben geworden. Und ein gewinnender Brief, wo er sagt, ich hätte zwar als Apostel die Autorität, dir genau zu sagen, was du zu tun hast, aber er wollte sein Gewissen und ganz besonders sein Herz erreichen. Und der Philemonbrief, der sprengt das Problem der Sklaverei, in dem deutlich wird, durch das Evangelium werden die Beziehungen ganz anders. Und das ist auch schon hier angetönt, jetzt 1. Timotheus 6, Vers 2, die aber die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind. Nicht wahr? Das eine ist, Philemon wird daran erinnert, sein Sklave ist jetzt sein Bruder. Oh, ganz, ganz neue Beziehung. Aber das konnte auch dazu führen, dass ein Sklave sich sagte, mein Chef ist ein Gläubiger. Ja, wir stehen auf der gleichen Stufe. Okay, das ist mein Kollege. Und da brauche ich gar keinen Respekt mehr, speziellen Respekt mehr zu haben. Das war das andere Problem. Und darum sagte er, die sollen, diese gläubigen Herren dürfen ja nicht verachtet werden. Die brauchen den Respekt nach wie vor und haben eben aus Gottes Sicht ein Anrecht darauf. sondern ihnen umso mehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, die die Wohltat empfangen, die also den Nutzen dieser gut getanen Arbeit auch dankbar in Empfang nehmen dürfen. Und das ist natürlich auch eine andere Sicht, wenn man einen gläubigen Arbeitgeber hat und ihn betrachten kann als Treuen und von Gott Geliebten. Geliebte ist ja das Wort verwandt mit Agape, die göttliche Liebe. Ja, also sehen wir, das Evangelium ohne die Revolution und die Mutwilligkeit, eben in dem, was Recht oder Unrecht ist, zu entfesseln, was dann eben zum Chaos und zur Anarchie führen würde. Anarchie ist schrecklich. Wirklich, wenn jeder tut, was er will. Wilder Westen, das war Anarchie. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es ist so schrecklich, aber eben das Evangelium kann die Beziehungen neu gestalten und Gott wohlgefällig ordnen, indem die Herzen der Menschen verändert werden. Ja, und dann kommt dieser Satz ab Vers 3, wo wir noch nicht gelesen haben. Darf ich bitten, Sven, dass du uns noch liest, Verse 3 bis 10.
Dies lehre und ermahne, wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus denen entsteht Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben sind und die Wahrheit verloren haben, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber dann Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, danach strebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Vielen Dank. Jetzt kommt eine Zwischenermahnung an Timotheus. Damit ist das Thema nicht jetzt abgeschlossen. Aber es ist eine Zwischenermahnung, da sagt er, dies lehre und ermahne. Und das bezieht sich nicht nur auf die Belehrungen über das Verhalten von Arbeitnehmern, sondern auch die Belehrung vorher über gute und schlechte Älteste, dann auch die Belehrungen über die verschiedenen Arten von Witwen und wie da die Gemeinde einen Sozialauftrag hat und das Verhalten gegenüber Älteren, Jüngeren, sondern wir könnten da jetzt auch weiter zurückgehen, Kapitel 4, Kapitel 3, eine Zwischenermahnung, dies lehre und ermahne. All das, was der Apostel Paulus hier in diesem Brief vorstellt. Timotheus sollte also genau diese Belehrungen auch in den Gemeinden weitergeben. Was ist der Unterschied zwischen Lehren und Ermahnen? Er sagt ja nicht, dies ermahne oder dies lehre, sondern er sagt, dies lehre und ermahne. Welches ist mit Nachdruck? Ermahnen mit Nachdruck, genau. Und es ist das schöne Wort Parakaleo. Parakaleo heißt ermahnen, aber es heißt auch trösten. Wie geht das? Ja, trösten ist doch was ganz anderes als ermahnen. Ja, setzen wir es zusammen. Trösten des Ermahnen. Oder, das heißt, trösten oder ermutigen auch. Parakaleo ist auch ermutigen. Ermutigendes Ermahnen. Das heißt, ermahnen, indem man sagt, dieser Weg ist falsch. Dieser Weg ist gefährlich. Aber schau, dieser Weg, der sagt uns das Wort. der ist richtig. Und man macht bei der Ermahnung gleichzeitig Mut, den richtigen Weg zu gehen. Das ist hier Parakaleo. Aber jetzt wird noch gesagt, Lehre. Und das bedeutet, Timotheus muss die Dinge verständlich darstellen. Das ist Lehren, verständlich darstellen. Ich hatte einen Mathematiklehrer als Teenager. Der hat ganz schnell die Sache erklärt an der Wandtafel und dann hat er sich gedreht und hat dann so ein bisschen gelächelt, wenn er gemerkt hat, dass gewisse nicht rausgekommen sind, weil es zu schnell war. Das fand ich nicht so toll. Also Lehren ist ja nicht, dass man lächelt, wenn es zu schnell war, sondern das Anliegen, eben das verständlich, möglichst verständlich rüberzubringen. Dafür hatte ich einen anderen Physiklehrer. Der war genau das Gegenteil. Und darum habe ich Mathematik nicht geliebt und Physik, was ja eigentlich das Gleiche ist, Physik so gerne gehabt. Ja, also Lehren muss sein, die Dinge rüberbringen und begründen. Nicht einfach behaupten, so und so und fertig. Das machen wir so, das war schon immer so und... Nein, sondern begründen, warum? Und wo steht das in der Bibel? Und wie sieht man aus der Bibel, dass es das, auch das und das bedeutet? Das ist Lehren. Und es braucht beides. Lehren und eben ermutigend ermahnen. Aber dann kommt das Problem, es gibt in der Gemeinde Leute, die sagen, ja, so kann man das jetzt auch wieder nicht sagen. Kennt man das? Ja, das ist hier so umschrieben. Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen. Also es gibt solche, die sagen, nö, das können wir doch nicht so sagen. Und möchten das eben anders verkündigt haben. Aber der Apostel Paulus sagt, Leute, die andere Lehren bringen und eben nicht gesunde Worte bringen. Das Wort gesund ist im Griechischen verwandt mit unserem Wort hygienisch. Ja, gesund, ein Zustand, wo böse Bakterien abgetötet sind. Ja? Also die Worte, die Verkündigung, gerade in den Timotheusbriefen und Titusbriefen haben wir immer wieder gesunde Lehre, gesunde Worte und noch weitere Dinge, die gesund sind. Und das ist ganz wichtig, denn wenn in der Gemeinde eben nicht gesunde Lehre gebracht wird, dann werden die Gläubigen auch krank. Und ich habe das erlebt, wie Leute bis in die Klinik kamen, weil sie eben Lehren gehört haben, dass man, auch wenn man sich echt bekehrt hat und den Weg mit dem Herrn geht, was deutlich macht, da ist eine Wiedergeburt geschehen, und dann wird ihnen Angst gemacht, ja, so sicher kannst du nicht sein, dass du das Ziel erreichst. Die Bibel spricht ganz klar, dass man das Heil auch als Kind Gottes wieder verlieren kann. Und oft sind es gerade die, die nicht oberflächlich sind, sondern die gewissenhaft sind, ernsthaft, das Wort Gottes ernst nehmen, die dann durch solche ungesunden Lehre krank gemacht werden. Und wie kann man sie wieder gesund machen? Mit gesunder Lehre. So ist es. Und da müssen eben diese krankmachenden Keime in der Lehre, die müssen abgetötet werden. Die müssen widerlegt werden. Darum muss diese Lehren, wo man eben so die Gläubigen verunsichert und durcheinander bringt oder die Seelen verstört, diesen Ausdruck haben wir in Apostelgeschichte 15, auch im Zusammenhang mit einer falschen Lehre wird gesagt, die haben die Seelen der Jünger verstört. Also da muss man diese Keime abtöten und auch vom Wort erklären, das ist nicht gesunde Lehre. Und hier wird erklärt, wenn jemand eben anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. Was ist das, die Lehre nach der Gottseligkeit? Was für eine Lehre ist das? Hat jemand eine Idee? Erst kurz.
Evangelium.
Das Evangelium ist die Lehre der Gottseligkeit, nicht wahr? Das Evangelium im umfassenden Sinn, nicht wahr? Aber jetzt genau, was dieser Ausdruck im Detail bedeutet, wir müssen vielleicht Schritt für Schritt vorgehen. Was ist Gottseligkeit? Wieder ein Wort, das man in der NZZ auch nicht findet. Gottseligkeit bedeutet ein Leben, das von Freude, Glück im Herrn, in Gott geprägt ist. Ja, ein Leben der Redseligkeit, das ist ein Leben, das erfüllt ist von ständig Reden. Leute, die redselig sind, die können nicht schweigen. Es wird ihnen unwohl dabei, sobald mal ein bisschen Pause ist. Ja? Ich bin so froh, dass meine Frau nicht redselig ist. Das würde ich nicht aushalten. Ja, aber dann sitzt man nebeneinander und sagt nichts.
Ja.
Ja, aber hat man sich nichts zu sagen? Doch. Er muss nicht immer reden. Es gibt eine ganz wunderbare Stelle dazu in Zephania 3. Da heißt es von Gott, er schweigt in seiner Liebe. Verlockt über dich mit Jubel. So, zusammen sein, einfach die Nähe spüren. Er ruht in seiner Liebe. Aber innere Freude verlockt über dich mit Jubel. Ja, also, das war ein kleiner Exkurs zu redselig. Aber dann gibt es Leute, die sind trübselig. Das ist ein Leben voller trüber Gedanken. Und es gibt solche, die sind leutselig. Das sind Leute, die müssen immer Kontakte haben. Und wenn sie alleine sind, nichts Schrecklicheres als das. Und dabei ist ja Alleinsein so etwas Wichtiges, muss sich zurückziehen können. Und dann haben wir wieder Energie, auch mit den Leuten Kontakt zu haben. Ja, aber gottselig, das ist ein Leben erfüllt von Gott. Und das griechische Wort bedeutet auch Frömmigkeit, also Ehrfurcht vor Gott und seiner Majestät und seiner Größe. Das ist alles in diesem Wort drin enthalten. Und jetzt geht es um die Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. Das heißt, die biblische Lehre muss darauf ausgerichtet sein, in der Verkündigung, und man muss immer wieder das auch als Ziel sehen, dass es dazu führt, dass die Herzen mit dem Herrn Jesus verbunden werden. Und dass es dazu führt, ein freudiges Leben im Herrn, in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Nicht einfach Lehre, so wie das universitär geschieht, nicht wahr? Da kommt ein Professor und bringt er da seine Vorlesung, manchmal staublangweilig, manchmal brillant, aber er interessiert sich nicht für das Leben der Leute. Und es geht überhaupt nicht darum, dass das Leben der Leute zum Guten verändert wird, ja? Sondern so. Aber das darf nie sein bei der biblischen Verkündigung. Wir müssen die Dinge, auch das Theoretische, die Zusammenhänge, Gottes Gedanken erklären, aber immer mit dem Ziel, dass die Herzen erreicht werden, brennend gemacht werden für den Herrn Jesus. Das ist die Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. Ja, Carmine?
Enthusiasmus hat auch eine Verwandtschaft mit Gott.
Ja, das Wort Enthusiasmus, das drückt ja aus dieses Ergriffensein. Und wer war so ein Mann, wo man das richtig sah, der, wenn der lehrte, ich meine in der Bibel, der war selber. Ich muss nicht mal einen Satz fertig machen. So ergriffen. Apollos. Dieser Mann aus, dieser Jude aus Ägypten, Apostelgeschichte 18, letzter Abschnitt, der kam nach Ephesus und er war ein Mann, ein beredter Mann, oder das heißt auch gebildeter Mann, der die Dinge von Jesus sorgfältig lehrte. Und dann heißt es von ihm, inbrünstig im Geist. Das heißt also, er war so erfüllt, innerlich brannte er, wenn er diese Dinge sorgfältig erklären konnte. Und da könnte man sagen, ja gut, das ist dieser Apollos. Aber in Römer 12, da haben wir eine ganze Liste von Dingen, die zur Gottseligkeit gehören, ganz praktisch. So viele Punkte. Und ein Punkt davon ist brennend im Geist. Alle Gläubigen sollten brennend im Geist sein, ergriffen vom Wort. Und das ist gemeint, Lehre, die nach der Gottseligkeit ist. Und wenn man das eben nicht anstrebt, wenn es nicht darum geht, dass die Herzen wirklich mit dem Vater und mit dem Sohn eng verbunden werden, dann sagt der Apostel, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Aber er würde, dieser Aufgeblasene würde natürlich sagen, ich weiß mehr als Timotheus. Ja? Und das lesen wir auch in 1. Korinther 8, sagt Paulus, wenn jemand sagt, er erkenne etwas, dann ist das nicht die richtige Erkenntnis, sondern es macht aufgeblasen. Und dann erklärt er, es gibt aber eine richtige Erkenntnis, die bringt in Gemeinschaft mit dem Herrn. Also die falsche Erkenntnis, die macht stolz. Und wenn man das merkt, eben jemand ist stolz, und er kann alle verschiedenen Lehrvarianten kann er so brillant vorstellen, aber was er dann bringt, ist nicht Sicherheit, Gewissheit im Glauben, sondern einfach, er kann zeigen, was es alles für verschiedene Auslegungen gibt. Nein, da sagt der Apostel Paulus, aufgeblasen und weiß nichts, sondern er ist krank. Natürlich, weil er nicht gesunde Lehre lehrt, ist er selber auch krank. Und zwar krank an Streitfragen. Mit diesen Leuten entsteht Streit. Und Wortgezänken. Das sind nicht einfach Diskussionen, das sind schlechte Diskussionen. Wo man merkt, gewisse Leute, die sind ein bisschen sensibel, die wollen nicht mehr dabei sein. Das ist einfach übel. Das ist so wie, wenn Eltern sich dauernd streiten und dann sich scheiden. Das ist in dieser Atmosphäre leben, das ist ganz schrecklich. Das kann dramatisieren als Kind. Ja, also krank an Streitfragen und Wortgezänken. Und dann erklärt der Apostel Paulus, und das hat Auswirkungen. Wenn so etwas in der Gemeinde entsteht, da wird hin und her diskutiert und eben es wird gestritten, dann sagt er, daraus entsteht Neid. Ja? Zum Beispiel auch Neid auf Timotheus. Streit, Lästerung, dass also auch über gewisse Gläubige dann bösartig gesprochen wird. Das sind die Folgen ungesunder Lehre. Dann wird auch schlecht geredet. Böse Verdächtigungen, dass man eben in der Gesinnung etwas unterstellt, was gar nicht belegbar ist. Und beständige Zänkereien, das hört nicht mehr auf, von Menschen, die an der Gesinnung verdorben und die Wahrheit verloren haben. Die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Also irgendwie kann man auch noch finanzielle Vorteile aus dem christlichen Glauben gewinnen. Und jetzt kommt hier noch ein Satz dazu. Ich bin ja dran, die Elberfelder CSV, die ein Mischtext ist zwischen Mehrheitstext und Minderheitstext. Der Mehrheitstext, den man klar darlegen kann als den ursprünglichen Bibeltext, anzupassen. Und da könnte man so einen Strich mit einem Balken unten, ja, wenn etwas eingefügt werden soll im Text, hinmachen und dann kommt dazu, von diesen wende dich weg. Ausrufezeichen. Dieser Satz gehört dazu. Muss man sich, also von gewissen Leuten muss man sich trennen. Wenn diese Dinge da sind, Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigung, beständige Zänkereien, und das nicht zu heilen ist, von diesen wende dich weg. Und dann erklärt der Apostel Paulus, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Es geht nicht um das Finanzielle, aber wirklich ein Leben erfüllt von dem Herrn Jesus. Erfüllt von Gott, von dieser inneren Freude, die auch immer wieder erlebbar ist, sogar im Leid. Das ist ein großer gewinnen. Aber hier fahren wir nächstes Mal weiter ab Vers 6 in 2 Wochen.